Herzlich willkommen beim Buddha-Blog, dem Podcast rund um das Thema Buddhismus. Das Audioformat für Interessierte und solche, die sich von der Lehre des großen Lehrers angezogen fühlen. Geschichten, meditative Texte und Anleitungen zur Meditation. Einfach und verständlich erklärt von Shaolin Rainer, einem ehemaligen buddhistischen Mönch, der heute die Lehren Buddhas nach seinen persönlichen Vorstellungen vermittelt. Viel Spaß und eine kleine Erleuchtung beim Podcast.
Buddha-Blog-Podcast, Folge 136. Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Hallo und willkommen bei Buddha-Blog, meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Dein Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit, Meditation und Gesundheit. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass du da bist. Bitte lade dir auch meine App Buddha-Blog aus den Stores von Apple und Android. Viel Freude beim Podcast. Aggression. In deinem Umfeld erlebst du häufig Aggressionen als Reaktion auf Frustration. Manchmal fühlst du dich dann hilflos und greifst zu aggressivem Verhalten, um deinem inneren Frust auch Ausdruck zu verleihen. Oder du wirst Opfer der Aggressionen aus deinem Umfeld. Mein heutiger Beitrag bietet wichtige Erkenntnisse über die Ursachen, Auswirkungen und den Umgang mit Aggressionen, besonders im Rahmen des Buddhismus. Gerade in der Lehre des großen Lehrers beschreiben wir Aggression als ein Verhalten, das darauf abzielt, andere Lebewesen zu verletzen oder Gegenstände zu beschädigen. Aggressionen werden oft als Handlungen betrachtet, die versuchen, innere Spannungen zu lösen. Es gibt ganz verschiedene Arten von Aggressionen. Zuerst einmal die physischen Aggressionen, die mit direkter Gewalt gegen Menschen einhergehen, zum Beispiel sexueller Missbrauch oder Gewalt zur Durchsetzung von Zielen. Als nächstes wären die physischen Aggressionen gegenüber Objekten zu erwähnen, etwa Sachbeschädigung oder Tierquälerei, denn Tiere sind nach deutschem Recht eben auch Sachen. Als dritte Möglichkeit der Aggression wäre offene verbale oder nonverbale Aggression, wie etwa Demütigungen, Drohungen, Vorwürfe oder auch abschätzige Gestik oder Mimik, wie etwa ein herablassender Blick. Auch Fantasien über Aggressionen oder Verletzung oder Beschädigung sind Aggressionen. Und last but not least Autoaggressionen, also selbstverletzendes Verhalten. Bekannt ist etwa das Ritzen. Auch Alkoholmissbrauch oder Drogenmissbrauch fallen unter diese Rubrik. Hinter feindseligen Aggressionen verbergen sich vielfältige Gefühle. Hauptsächlich sind Aggressionen auf Frustration, Wut oder Rache zurückzuführen. Im Buddhismus ist es wichtig, Achtsamkeit in Bezug auf unsere Emotionen zu entwickeln und gewaltvolle Impulse zu erkennen. Durch die Praxis der Meditation und des Mitgefühls können wir lernen, unseren Frust und unsere Wut auf eine konstruktive Art und Weise zu kanalisieren und friedvollere Lösungen zu finden. Es geht darum, Mitgefühl für uns selbst und andere zu kultivieren und die Ursachen von Aggressionen zu verstehen, um sie zu überwinden und zu einem harmonischeren Umgang mit unseren Emotionen zu gelangen. Die Praxis des Buddhismus bietet eine transformative Möglichkeit, mit Aggressionen umzugehen und dich von ihrem zerstörerischen Einfluss zu befreien. Indem du dich mit deinem wahren Wesen verbindest, jenseits von unkontrollierten Impulsen, dann kannst du ein erfüllteres und harmonischeres Leben führen und anderen und dir selbst mit einem offenen Herzen begegnen. In Bezug auf den Umgang mit Aggressionen und der Förderung von Mitgefühl und innerem Frieden kann die sogenannte Loving-Kindness-Meditation, auch Metta-Meditation genannt, besonders hilfreich sein. Diese Art ist im Buddhismus weit verbreitet und zielt darauf ab, liebevolle Güte und Mitgefühl zu entwickeln, wie gesagt, sowohl für dich selbst als auch für andere. Die Loving-Kindness-Meditation beginnt damit, dass du in einer bequemen Sitzposition sitzt und dich entspannst. Dann fokussierst du deine Aufmerksamkeit erst einmal auf deinen Atem, um zur Ruhe zu kommen, den Geist zu beruhigen und bei dir anzukommen. Anschließend wiederholst du positive und liebevolle Worte oder Sätze, entweder laut oder auch innerlich, die für dich und andere Wohlbefinden und Glück ausdrücken. Ich gebe dir einmal ein paar Beispiele. Mögen alle Lebewesen glücklich sein. Möge ich glücklich sein. Mögen alle Lebewesen in Frieden leben. Möge ich in Frieden leben. Mögen alle Lebewesen vom Leid befreit sein. Möge ich frei sein von Leiden. Mögen alle Lebewesen mit Mitgefühl und Güte erfüllt sein. Möge ich mit Mitgefühl und Güte erfüllt sein. Solche Sätze gibt es viele. Hier kannst du dir etwas heraussuchen, was du dann als Mantra dir immer wieder vorsagen magst. Du kannst die Sätze ausweiten, auf Menschen, die dir nahestehen, anwenden und schließlich, aber nicht zuletzt, auf die ganze Menschheit. Diese Meditation, die Loving-Kindness-Methode, fördert Mitgefühl und vor allem Akzeptanz. Selbstakzeptanz, aber auch die Akzeptanz von anderen Menschen, was dazu beiträgt, weitere Spannungen und Aggressionen abzubauen. Dieses Verhalten kannst du bewusst kultivieren, liebevolle Gedanken in die Welt abstrahlen, dein eigenes Verhalten korrigieren, gelassener auf Konflikte und Aggressionen reagieren. Gerade die Praxis der Loving-Kindness-Meditation wird dir helfen, dich mit deiner inneren Weisheit und deiner Güte zu verbinden, einen positiven Wandel in deinem Leben herbeiführen. Das unterstützt dich, ein mitfühlendes Herz zu entwickeln und Beziehungen auf eine liebevolle und respektvolle Art zu führen. Auch und gerade dann, wenn es in deiner Umgebung einmal aggressiv sein sollte. Der Weg ist wie immer das Ziel. In meinem nächsten Teil des Themenschwerpunktes zeige ich dir, wie du als Buddhist mit aggressiven Menschen umgehen kannst. Zu diesem Thema sagt der Buddha einmal: Mit Hass wird niemals Hass besiegt, sondern nur mit Liebe wird Hass besiegt. Das ist ein ewiges Gesetz. Aggression Teil 2. Jetzt geht es weiter mit meinem Themenschwerpunkt Aggression. Als Buddhist ist es wichtig, mit aggressiven Menschen mit Mitgefühl und Achtsamkeit umzugehen. Aggressive Menschen können herausfordernd sein, aber die Lehre des Buddhismus bietet Möglichkeiten, mit solchen Situationen wirklich umzugehen und innere Ruhe dabei zu bewahren. Erstens, bewahre die innere Ruhe. Wenn du auf aggressive Menschen triffst, versuche Ruhe zu bewahren und nicht in ihre Wut oder Aggression hineingezogen zu werden. Atme tief ein und aus, um dich zu zentrieren und deinen Geist zu beruhigen. Wenn dich aggressive Menschen in ihre Aggression ziehen können, dann haben sie schon gewonnen. Zweitens, verstehe die Ursachen. Versuche die Ursachen für ihre Aggression zu erkennen. Oft stecken dahinter innere Unzufriedenheit, Frustration oder sogar Schmerz. Mitfühlend zu sein bedeutet zu erkennen, dass aggressive Menschen auch Leiden erfahren und nicht in Frieden mit sich selbst sind. Drittens, zeige Mitgefühl. Praktiziere die Loving-Kindness-Meditation und sende liebevolle Gedanken an die aggressiven Menschen. Wünsche ihnen Glück, Freude und inneren Frieden, auch wenn es schwierig erscheinen mag. Mitgefühl kann die Atmosphäre positiv beeinflussen und deine Veränderung bewirken. Viertens, setze Grenzen. Obwohl Mitgefühl wichtig ist, bedeutet es nicht, dass du dich selbst vernachlässigen solltest. Setze klare und respektvolle Grenzen gegenüber aggressivem Verhalten. Und fünftens, vermeide Konfrontationen. Aggressive Menschen suchen oft nach Konfrontation. Versuche, dich nicht auf Diskussionen oder Streit einzulassen. Bleibe gelassen und sachlich, ohne dich provozieren zu lassen. Sechstens, höre aktiv zu. Wenn die Gelegenheit es erlaubt, höre aktiv zu und zeige Interesse an den Gefühlen der Mitmenschen. Manchmal kann allein das Gefühl, gehört und verstanden zu werden, die Intensität der Aggressionen verringern. Siebtens, sei geduldig, verändere deine Erwartungen nicht zu schnell. Aggressionen können tief verwurzelt sein und es braucht Zeit, bis sich eine Veränderung zeigt. Sei geduldig und bleibe offen für mögliche positive Entwicklungen. Achtens und ganz wichtig, verurteile nicht. Versuche nicht zu urteilen oder selbst zu verurteilen, auch wenn du die Aggression ablehnst. Denke daran, dass alle Wesen auf dem Weg des Lernens und der Entwicklung sind und dass wir alle Fehler machen. Indem du dich voller Mitgefühl und Weisheit verhältst, kannst du dazu beitragen, eine Atmosphäre des Friedens und der Harmonie zu schaffen. Aggressive Menschen können durch das Licht des Mitgefühls berührt und inspiriert werden. Das Verhalten zu überdenken und positive Veränderungen vorzunehmen, dafür bedarf es einen Anstoß. Deine eigene innere Gelassenheit und das Mitgefühl werden dich dazu befähigen, selbst in herausfordernden Situationen ruhig und mitfühlend zu bleiben. Trotz unserer besten Bemühungen kann es aber trotzdem vorkommen, dass einige Menschen weiterhin aggressiv bleiben. Es ist wichtig zu erkennen, dass wir nicht die Kontrolle über das Verhalten anderer haben, sondern nur über unsere eigenen Reaktionen darauf. Wenn wir uns mitfühlend und respektvoll verhalten, können wir dennoch eine positive Energie schaffen und möglicherweise etwas Gutes tun. Manche Menschen benötigen mehr Zeit und Erfahrung, um ihre Aggressionen zu überwinden. In solchen Situationen ist es entscheidend, unsere Grenzen zu wahren und uns selbst zu schützen, während wir weiterhin Mitgefühl und Verständnis ausstrahlen. Nicht vergessen, auch hier ist der Weg das Ziel. Zu diesem Thema sagte Buddha einmal: Ein jeder wird sich selbst überwinden, indem er sich selbst beherrscht. Gefühle und die Zeit. Heute möchte ich euch ein Thema näher bringen, das in der modernen Welt immer wichtiger und wichtiger wird. Ich möchte darüber sprechen, wie sich Gefühle im Laufe der Zeit verändern. Du kennst es vielleicht, es gibt ein Ding, das du unbedingt haben willst. Vielleicht ein neues iPhone oder gar ein neues Auto. Das Gefühl, etwas haben zu wollen, brennt in uns wie ein Feuer. Ich für meinen Teil habe mir angewöhnt, die Einwochenregel einzuführen. Vor nicht eine Woche vergangen ist, werde ich meinen Wünschen nicht nachgehen. Es sei denn, es sind normale Wünsche, wie zum Beispiel ein gutes Essen. Die Einwochenregel ist eine gute Regel. Wenn ich mich selbst überzeugt habe, dass ich eine Woche auf das Gewünschte verzichten kann, dann brauche ich die Sache vielleicht ja auch gar nicht so dringend. Ich kann auf jeden Fall eine Woche auf das alles warten. Und wie ich nach einer Woche fühle, das weiß ich heute noch nicht. Vielleicht will ich das Ding dann gar nicht mehr. Vielleicht ist das Gefühl verschwunden und durch ein neues ersetzt worden. Vielleicht will ich es aber doch noch, dann kann ich es ja immer noch kaufen. Warum funktioniert diese Einwochenregel bei mir so gut? Was macht die Zeit mit meinen Gefühlen, mit meinen Wünschen? Verändert sich auch Wut oder Liebe oder Abscheu innerhalb einer Woche? Ja, denn die Zeit lässt Gefühle verschwinden. In dieser Woche darf ich mich aber nicht an die Gefühle klammern, sondern ich versuche, ihnen aus dem Weg zu gehen, meine Arbeit zu machen und mich ganz normal zu bewegen. Allen Buddhisten ist klar, wir sollen nicht anhaften. Auch nicht an neue Telefone oder neue Autos, selbst nicht an Liebe, auch nicht an Wut oder Hass. Alle Gefühle, die wir haben, können wir letztendlich loslassen und so eine wahre Freiheit erreichen. Buddha sagte, das Leben ist Leiden. Und wenn wir einen Wunsch nicht erfüllt bekommen, dann leiden wir. Ich habe mich verliebt, aber die Person, die ich mir ausgesucht habe, die liebt mich nicht zurück. Sofort bin ich enttäuscht. Ich möchte ein neues Auto kaufen, aber ich habe nicht genug Geld. Dann bin ich enttäuscht. Buddha mahnte uns an, nichts zu wollen, sich mit nichts zu identifizieren, nicht zu werten. So können wir viel einfacher durchs Leben gehen. Weil letztendlich werden wir sowieso alles auf dieser Welt verlieren. Also warum sollen wir anhaften? Das bringt doch nichts. Nach einer Woche des Wartens aber, da weiß ich, in welche Richtung meine Wünsche gegangen sind. Brauche ich dieses Telefon wirklich? Will ich dieses neue Auto wirklich? Möchte ich wirklich diese Frau um ein Date bitten? All diese Dinge sind mir eine Woche im Kopf herumgegangen. Mein Unterbewusstsein konnte sich damit beschäftigen. Nach einer Woche weiß ich viel besser, wo meine Gefühle stehen. Diese Einwochenregel für meine Gefühle nutze ich übrigens auch für andere Problembereiche, wie etwa meine Lebensgestaltung oder Planung. Wo soll für mich die Reise hingehen? Was ich heute fühle, muss in einer Woche nicht mehr so sein. Was sind meine wirklichen Bedürfnisse? Passen diese in meine aktuellen Werte? Wo liegen meine Stärken? Was macht meine Persönlichkeit aus? Wie komme ich zu mehr Glück in meinem Leben? All diese Ziele machen mit der Ein-Wochen-Regel deutlich mehr Sinn. Die kurzfristigen Gefühle sind so zur Ruhe gekommen, aber ich kann sehen, ob das Große und Ganze nach einer Woche immer noch Sinn für mich macht oder eben nicht. Motiviert mich das Ziel, das ich mir vor einer Woche gesetzt habe, noch heute? Ist das die richtige Richtung für mich? In einer Woche kann viel passieren. Ein Ziel, das ich mir vor einer Woche gesetzt habe und das mich heute noch berührt, das ist irgendwie richtig für mich, oder was glaubst du? Wie oft haben mich kurzsichtige Gedanken schon in die Irre geführt und hinterher habe ich bitter bereut, wie ich mich entschieden habe. Gefühle verändern sich über die Zeit und es ist wichtig, Gefühle zu zeigen und zu betrachten. Wie verändern sich meine Gefühle im Laufe der Woche? Das sind ganz entscheidende Erkenntnisse, die ich hier ziehen kann. Hier kann ich mein Leben verbessern und somit klügere Entscheidungen für die Zukunft treffen. Zu diesem Thema sagte Buddha einmal: Klugheit besteht darin zu erkennen, was notwendig ist, und darin zu erkennen, was überflüssig ist. Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit und Antriebslosigkeit. Depressionen sind eine ernste psychische Erkrankung, die das Leben vieler Menschen beeinträchtigen. Sie können sich als anhaltende Traurigkeit, als Hoffnungslosigkeit, auch als Antriebslosigkeit oder als Schlafstörungen, auch als Appetitlosigkeit oder sogar als Suizidgedanken äußern. Depressionen können viele Ursachen haben, wie zum Beispiel genetische Veranlagungen, Stress, Traumata, Verlust oder chronische Krankheiten. Wenn du unter Depressionen leidest, solltest du dir professionelle Hilfe suchen und dich nicht schämen, darüber zu sprechen. Es gibt verschiedene Therapien und Medikamente, die dir helfen können, deine Symptome zu lindern und deine Lebensqualität zu verbessern. Neben der medizinischen Behandlung gibt es aber auch andere Möglichkeiten, wie du deine Depressionen bekämpfen kannst. Eine davon ist der Buddhismus, diese philosophische und spirituelle Lehre, die auf den Erkenntnissen des historischen Buddha basiert. Hier werden dir eine Reihe von Praktiken und Prinzipien angeboten, die dir helfen können, deine Leiden zu verstehen und zu überwinden. Dabei spielen Meditation und Achtsamkeit eine ganz bedeutende Rolle. Meditation ist eine Übung, bei der du dich auf deinen Atem, einen Klang, ein Bild oder einen Gedanken konzentrieren sollst und versuchst, deinen Geist zu beruhigen und zu klären. Diese Praxis wird dir helfen, deine negativen Emotionen zu erkennen und später loszulassen, deine Gedanken zu ordnen und deine innere Ruhe und Gelassenheit zu finden. Es gibt verschiedene Arten von Meditation im Buddhismus, wie zum Beispiel die Vipassana-Meditation, die Chan-Meditation oder die Metta-Meditation. Du kannst Meditation alleine oder in einer Gruppe praktizieren, zu Hause oder in einem Tempel, für wenige Minuten oder für eine längere Zeit. Wichtig ist, dass du regelmäßig meditierst und dich nicht entmutigen lässt, wenn es dir am Anfang schwerfällt. Achtsamkeit ist eine Haltung, bei der du deine volle Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment richtest und alles wahrnimmst, was in dir und um dich herum geschieht. Das kann dir helfen, deine Gedanken, Gefühle nicht zu bewerten oder zu meiden, sondern sie anzunehmen und zu verstehen. Achtsamkeit kann dir auch helfen, deine Reaktionen auf stressige Situationen zu kontrollieren und bewusster mit dir selbst und mit anderen umzugehen. Achtsamkeit kannst du jederzeit und überall praktizieren, indem du dich zum Beispiel auf deinen Atem konzentrierst, deine Sinne schärfst oder eine Tätigkeit mit voller Absicht ausführst. Der Buddhismus lehrt dich also, wie du mit deinen Depressionen umgehen kannst, indem du deinen Geist trainierst und deine Wahrnehmung veränderst, und er bietet dir auch eine tiefere Perspektive auf das Leben an, die dir helfen wird. deinen Sinn und dein Glück zu finden. Gerade diese Lehre zeigt dir, dass alles vergänglich ist und dass du dich nicht an Dingen oder Menschen festhalten sollst, da dich dieses Verhalten am Ende unglücklich machen würde. Die Lehre des großen Lehrers lehrt dich, dass du trotzdem nicht allein bist und dass du Mitgefühl für dich selbst und auch andere entwickeln solltest. Deine Philosophie ermutigt dich schließlich dazu, deinen eigenen Weg zu gehen und dein wahres Potenzial zu entfalten. Wenn du mehr über die Weltanschauung erfahren möchtest oder nach Anleitung von Meditation und Achtsamkeit suchst, kannst du auf meiner Webseite shaolin-rainer.de fündig werden. Auch unterrichte ich jeden Sonntagmorgen in einem Park in Stuttgart Meditation, Achtsamkeit, Yoga und Qigong. Die Teilnahme ist kostenlos. Der Park heißt Villa Bergpark. Hier treffen wir uns jeden Sonntagmorgen um 10 genau vor der Villa Berg. Sommer und Winter, bei Sonnenschein und gutem Wetter auf der Wiese, bei Regen im Pavillon gleich dahinter. Jeder von euch ist herzlich willkommen, mir Gesellschaft zu leisten, zusammen meditieren zu lernen und außerdem auch noch Dehnübungen und Atemübungen zu machen. Ich hoffe, dass du in diesem Podcast einige nützliche Informationen und Tipps erhalten hast. Ich wünsche dir viel Kraft und Mut auf deinem Weg zur Heilung. Denke daran, dass du nicht allein bist und dass es immer Hoffnung gibt. Und der Weg ist schließlich für uns alle das Ziel. Deine Arbeit ist es, deinen eigenen Weg zu finden, nicht den Weg der anderen zu gehen. Wenn du deinen eigenen Weg gefunden hast, wird er ein friedlicher Weg sein. Buddha sagte zu diesem Thema einmal: Vergleiche dich nicht mit anderen, vergleiche dich mit der Person, die du gestern warst. Buddha und die edle Suche. Ich habe ein kleines Experiment gestartet. Ich habe einen älteren Text von mir durch ChatGPT laufen lassen und die Anweisung gegeben, diesen Text in einen Text der heutigen Sprache umzuwandeln. An manchen Stellen ist mir der Text zu grob geraten, sodass ich das korrigieren werde. Aber prinzipiell lese ich jetzt einen Text vor, der von der Maschine auf die heutige Zeit umgewandelt wurde. Viel Freude dabei! Am heutigen Tag hing Buddha untereinander ab mit ihrem Buddy, der Mutter von Migara, nachdem sie in ihrer Runde Geld gesammelt hatten. Als die fette Hitze vorbei war, gaben sie Gas. Als sie auf der Straße waren, sagte Buddha zu Ananda, das Gespräch war cool, aber dieser Tag war zu heiß. Ich wäre down für ein erfrischendes Bad. Lass uns zu diesem Hotspot östlich von Savatthi cruisen. Ananda war cool damit, denn die beiden waren voll verschwitzt. Und es ist immer on point, nach einem heißen Tag ein Bad zu nehmen. No cap. Sie haben das Ding durchgezogen. Nachdem sie aus dem Wasser gekickt waren und sich mit ihrer Robe abgetrocknet hatten, sagte Buddha zu seinem Partner, »Was denkst du, Ananda? Wie sollen wir diesen Tag beenden?« Ananda hat kurz darüber nachgedacht und dann gesagt, »Ganz in der Nähe ist die Hütte vom Brahman Ramaka. Ich fänd's dope, wenn wir den Kerl besuchen.« Außerdem ist sein Spot lit voll idyllisch. Buddha, immer im Zen-Modus, war einverstanden und sie haben sich auf den Weg gemacht. Kurz darauf sind sie am Spot angekommen, aber Ramaka war nicht solo, er hatte eine Crew von Mönchen am Start und die haben über Dharma abgechillt. Buddha hatte Ananda ein Zeichen gegeben, vorerst zu pausen und nicht ins Haus zu gehen. Stattdessen haben sie undercover gelauscht, ohne dass es die Mönche gemerkt hatten. Als Buddha gecheckt hat, dass der Talk zu Ende war, hat er sich geklärt und damit seine Präsenz an den Start gebracht. Ramaka, der Brahmane, hat Buddha voll happy reingebeten. Pass, guten Abend, Mönche, hat der Boss gesagt. Ich hoffe, ich disrupte euch nicht. Worum ging's gerade bei euch? Welchen Gesprächsflow habe ich hier unterbrochen? Die Mönche haben geantwortet, Mann, wir haben gerade über dich geredet und jetzt bist du hier aufgetaucht. Buddha, der das gehört hat und auch den Real Talk der Unterhaltung gesnackt hat, hat das zum Anlass genommen, über den Unterschied zwischen einer noblen und einer normalen Suche zu sprechen. Jo, das ist korrekt, Mönche. Wenn noble Monks zusammenhängen, sollten sie entweder über den Dharma jobben oder einfach nobel schweigen. Denn Leute, es gibt zwei Arten von Suche. die noble Suche und die Weg-Suche. Die Weg-Suche ist, wenn jemand, der dem Gen von Geburt, Alter, Krankheit und Tod ausgeliefert ist, das sucht, was auch Geburt, Alter, Krankheit und Tod am Start hat. Er ist selbst in der Struggle und sucht weiter nach dem, was noch mehr Struggle bringt. Er ist voll in der Vibes des Leidens und sucht weiter danach. Aber was ist die Suche, die der Geburt unterworfen ist? Ehepartner und Kids sind der Geburt unterworfen, Sklaven und Sklavinnen, Tiere, Kohle und Cash sind auch am Start. Und genauso wie Geburt haben die Dinge auch ein Ablaufdatum, sorgen für Drama und haben Flecken. Andererseits, was ist die noble Suche? Da ist jemand, der sich im Gen der Geburt befindet, aber nach etwas sucht, was nicht auf das Verfallsdatum wartet, etwas, was ultimative Sicherheit bietet, das ist das Nirvana. Er sucht nicht nach Dingen, die Drama und Flecken verursachen, sondern nach etwas, das frei von Drama und Flecken ist. Checkt's, Mönche, als ich noch ein Jungspund war, habe ich auch nach dem gesucht, was auf Geburt, Krankheit, Alter und Tod float, was Drama und Stress bringt. Aber dann, yo, real talk, es war wie ein Wake-up-Call. Wie dumm ist es, diesem Stuff hinterherzugehen, eben Geburt, Alter, Krankheit und Tod nachfolgen, eben den Dingen, die nur Stress und Drama bringen. Es wäre doch viel smarter, wenn ich nach etwas suchen würde, das kein Drama und kein Stress verursacht. Ihr feel me? Das war der Grund, Homies, warum ich damals meinen Style verändert habe, meine Haare gecuttet habe, die Mönchsrobe angezogen habe und abgezogen bin, obwohl meine Eltern nicht damit einverstanden waren und mit Wasserfällen aus den Augen geheult haben. Ich war auf der Jagd nach dem Nirvana und habe bei dem Meditationsmeister Kalama gelernt, aber merkte, dass das nicht zum Nirvana führt. Dann war ich bei Ramaputta, der einen anderen Meditationsvibe drauf hatte, aber auch das hat mich nicht zum Erwachen gebracht und ich habe ihn hinter mir gelassen. Erst als ich an einem chilligen Ort abgehangen bin, ging mir so richtig auf, dass der ganze Mist, der Alter, Krankheit, Geburt und Tod, Drama und Stress unterworfen ist, keine echte Sicherheit bietet. Zu der Zeit war mein Mindset so weit, dass ich beim Meditieren das Nirvana geraced habe. Ich habe gecheckt, dass ich jetzt frei von Verlangen, Abneigung, Verblendung, Ehrgeiz und dem Drang, Ansichten zu pushen bin. So habe ich das Nirvana erlebt und bin in die Freedom Zone eingetaucht. Jo, zuerst war ich echt skeptisch, den Deal, den ich gecheckt habe, zu lehren. Die Sache ging tief und ist nicht easy zu kapieren. Aber dann kam der Brahmane Sahampati an den Start und hat mich gebeten, das Dharma für die Leute zu droppen, die noch nicht so deep in der Materie sind. Also habe ich es gemacht und es ist mir gelungen, meine Crew von 5 Buddies, mit denen ich damals voll krass abgehangen habe, zu überzeugen und die haben auch das Nirvana erreicht. Seitdem bin ich on the road und bringe den Leuten, die nicht so viel Durchblick haben, den Deal bei, so wie heute ich euch den Deal beibringe. Jo, liebe Mönche, es gibt 5 Arten von Sinnesreizen, die euch an das Rad des Karmas binden. Dinge, die ihr mit den Augen seht, Tunes, die eure Ohren hören, Düfte, die eure Nasen riechen, Geschmäcker, die eure Zungen schmecken und Berührungen, die eure Haut spürt. Solange ihr auf diese Reize abgeht, seid ihr genauso gebunden wie ein Hirsch, der an die Falle des Jägers tappt. Aber checkt das, ein kluger Hirsch peilt die Moves des Jägers und meidet die Spots, wo er Fallen ausgelegt hat. Genau wie der kluge Hirsch wird der kluge Mönch den Verlockungen der Sinnen nicht nachgeben und stattdessen in die tiefen Meditation einsteigen. Klar, Mara, der fiese Typ wird ihm weiterhin Fallen stellen wie der Jäger dem Hirsch, aber der kluge Mönch wird sich genauso klug verhalten wie der Hirsch. Auf diese Weise, Mönche, wird der Mönch von Mara unsichtbar. Er ist außerhalb der Reichweite des Bösen. Die Mönche waren voll im Flow und happy über die Worte von Boss. Und wenn sie es hinbekommen haben, dem Rat des Buddha zu folgen, haben sie sicher das Erwachen, das Nirvana, erreicht. Ja, so sprechen heutzutage die jungen Menschen. Es ist interessant, einmal die Worte des Buddha zu hören, so wie sie heute klingen würden. Vielleicht würde er selber so sprechen. Jo, liebe Zuhörer, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte zu diesem Thema einmal, die wahre Erleuchtung liegt darin, die Realität so zu sehen, wie sie ist, nicht wie wir möchten, dass sie ist. industriell vorgefertigte Nahrungsmittel. Wie ich euch in einer der letzten Folgen meines Podcasts schon mitgeteilt habe, ist ein neues Thema Gesundheit. Ohne Gesundheit ist nämlich alles nichts. Und ohne wirkliche Gesundheit ist es auch schwer, die von Buddha vorgelebte Erleuchtung zu erreichen. Ich habe einige Bücher, die heißen Stuttgart, wie es früher einmal war, oder Berlin, wie es früher einmal war. Hier sind Schwarz-Weiß-Fotos abgebildet von Menschen, die gesund, schlank und vital sind, egal in welchem Alter. Glückliche, gut aussehende Menschen, nett angezogen, adrett und höflich. Wenn ich heute so durch die Straßen laufe, sehe ich Fleischberge über Fleischberge. Was hat sich in unserer Ernährung verändert, dass die Menschen so anders aussehen wie früher? Liegt es am vielen Zucker oder an den einfachen Nahrungsmitteln, die an jeder Ecke zu kaufen sind? Oder was sind wirklich die Gründe für die Veränderung der Physiognomie der Menschen? Fast 70% der Nahrung eines Durchschnittseuropäers besteht aus industriell vorgefertigter Nahrung. Etwa aus 20% Weizen, 22% Zucker und 32% aus Pflanzenölen. Diese Pflanzenöle werden uns als supergesund verkauft. Auf der Packung ist eine Sonnenblume oder eine Rapspflanze. Das ist alles so gesund, sollte man meinen. Nur noch 30% der Nahrung sind unvorbereitet und enthalten wichtige Nährstoffe, Mikronährstoffe, Vitamine oder sonstige Pflanzenstoffe. Wie kann es also sein, wenn Pflanzenöle so gesund sind, dass 10% der Menschen fettsüchtig sind und 40% übergewichtig? Ich folge hier dem amerikanischen Arzt Dr. Chris Knoppe, der ausführt, dass pflanzliche Öle Insulinresistenz, Kohlenhydratunverträglichkeit und Diabetes auslösen können, außerdem zu Krebs führen werden, Arteriosklerose, Herzinfarkt und Herzinsuffizienz hervorrufen können und eine Pandemie von Adipositas-Patienten hinterlassen. Wie kommen wir überhaupt zu industriell hergestellten Nahrungsmitteln? Zucker wurde 1822 das erste Mal in großer Serie produziert. 1866 wurde das erste Mal ein pflanzliches Öl in den Nahrungskreislauf eingeführt. 1880 dann das raffinierte weiße Mehl und 1911 kam die erste Margarine mit heilgehärteten Transfetten aus dem Labor von Procter & Gamble. Diese Margarine wurde hauptsächlich deswegen hergestellt, weil die Menschen das künstlich gewonnene Öl, das sie stark an Motorenöl erinnerte, einfach nicht kaufen wollten. So mischte man es in die Margarine. Die Leute sahen nicht mehr, was sie kauften. In seinem Vortrag weist Dr. Knoppe auf zwei Laborratten hin, die in einer Untersuchung fast identisch ernährt wurden, nur mit einem Unterschied. Die eine Ratte bekam 1,5% Baumwollöl, also ein pflanzliches Öl oder auch Frittieröl genannt. Die andere Ratte bekam 5% Butter in die Ernährung gemischt. Die mit Pflanzenöl gefütterte Ratte erreichte nur die Hälfte des Gewichtes der buttergefütterten Ratte. Die kleinere Ratte war gestresst und krank und lebte nur die Hälfte der Zeit, die die Ratte mit Butter erreichte. Obwohl die Butterration dreimal so hoch war wie die Pflanzenölration. Studien mit weiteren Tieren zeigen ähnliche Ergebnisse. Pflanzenöle sind schwer schädlich. Was ist genau ein Pflanzenöl? Nun, alles, was im Kühlschrank flüssig bleibt, ist mehrfach ungesättigt. Das sind chemisch hochreaktive Substanzen, die leicht zu toxischen Stoffwechselprodukten umgewandelt werden, die also vom Körper nicht umgebaut werden können. Diese haben dann Omega-6 oder Linolsäuren als Hauptinhalt. Hier zum Beispiel Sonnenblumen, Maiskeim, Distel, alle undeklarierten Pflanzenöle wie auch Baumwoll, Soja oder Erdnussöle. Etwas besser schneiden hier Rapsöle und Leinöl ab, aber letztendlich sind alle Öle, die Omega-6 in größeren Konzentrationen enthalten, schwer giftig. Wer sich einmal eine Fabrik anschaut, aus der diese Omega-6-Öle entstehen, der weiß, wovon ich rede. Diese Fabriken erinnern an Raffinerien, in denen Motorenöle entstehen, und der Prozess ist ein ähnlicher. Giftig und schwergiftig wird dann in einem Fass getrennt. Wer weiß, wie diese Trennung vor sich gehen soll. Dagegen ist die Kuh, die uns die Butter liefert, organisch und die Herstellung von Butter auch ohne Probleme möglich. Ich persönlich verzichte seit kurzem auf alle Omega-6-Öle. Wenn irgendwo steht Sonnenblumenöl, Rapsöl, Distelöl, dann kaufe ich das Produkt nicht. Die weniger schädlichen Öle aus der Omega-6-Gruppe, wie etwa Olive oder Leinöl, sind ebenfalls mit Vorsicht zu genießen, da diese ganz häufig gestreckt werden mit Sonnenblumenöl oder billigen anderen Frittierölen. Was glaubt ihr, mit was die ganzen Schnellrestaurants ihre Pommes frittieren? Mit hochwertiger Butter oder mit billigem Pflanzenöl? Diese Omega-6-Öle sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Was hier das Problem ist, ist, dass sich diese Fettsäure jederzeit mit einem anderen Molekül verbinden kann. Hier bietet sich etwa Eisen an, was dazu führt, dass das Omega-6-Öl in deinem Körper rosten anfängt. Gerade vegane Wurst oder vegane Produkte enthalten etwa 50% ihrer Produktionsmittel aus Rapsöl oder Sonnenblumenöl. Diese Produkte können in dir rosten. Diese Öle werden nicht verbrannt und die Dinge, die aus ihnen hergestellt wurden, ebenfalls nicht. Die Halbwertszeit dieser Fettsäuren im Körper muss in Jahren gemessen werden. Einmal aufgenommen, werden sie schlicht und einfach weggesperrt, in unsere Zellen gestopft, weshalb Menschen, die viel von diesen Ölen konsumieren, einfach dicker und dicker werden. So kommt der moderne Mensch auf etwa 80 bis 100 Gramm Pflanzenöl am Tag. Das entspricht einer Kalorienmenge von 600 bis 1000 Kalorien, die wir durch toxische Substanzen aufnehmen. Wir Durchschnittsmenschen ernähren uns schwer giftig. Dazu kommt, dass diese Pflanzenöle im Unterschied etwa zu Butter keinerlei Vitamine enthalten, keine Spurenelemente, keine Mikronährstoffe, nichts, was unser Körper brauchen könnte. Die Folge ist eine galoppierende und eklatante Adipositas. Die Menschen werden immer dicker. Und dies, obwohl sich die Kalorienaufnahme in Quantität nicht ändert. Aber die Aufnahme von Pflanzenölen wird immer mehr und mehr. Egal was wir kaufen, auf Position 1 oder 2 in der Inhaltsangabe steht Pflanzenöle. Raps, Soja, irgendwas aus dieser Gruppe. Die Antwort ist, diese Dinge machen dich dick, daran wirst du sterben. Ich komme zurück auf das Bild von diesen Büchern Berlin und Stuttgart, wie es früher einmal war. Der Mensch nimmt genauso viel Kalorien auf wie damals. Selbst der Zuckerverbrauch von diesen Menschen und uns heute ist etwa gleich. Der einzige Unterschied zwischen ihrer Ernährung und unserer Ernährung ist, dass wir etwa 60 Gramm mehr Pflanzenöl am Tag konsumieren. Also etwa 500 oder in manchen Fällen sogar bis 1000 Kalorien am Tag aus Pflanzenölen aufnehmen. Mit diesen Pflanzenölen kann unser Körper überhaupt nichts anfangen. Deswegen werden sie eingelagert, in die Zellen geschoben und dort bleiben sie für Jahre liegen. Hier fangen sie an zu rosten und ranzig zu werden. In unserem Körper hat das Gift die Oberhand gewonnen. Wie viel Prozent deiner Ernährung stammt aus Pflanzenölen? Hast du dir darüber einmal Gedanken gemacht? Für Vegetarier ist es kein Problem, sich auf Butter oder Ghee aus der indischen Ernährung umzustellen. Aber die Veganer, was machen die? Denen bleibt als Alternative noch das Kokosfett, das allerdings wegen des Geschmacks nicht oft in Frage kommt, oder das Palmfett übrig, das ja ethisch etwas in Misskredit gekommen ist. Butter kommt für Veganer ja nicht in Frage, da sie ja alle tierischen Produkte weglassen wollen. Ich persönlich kann euch nur empfehlen, Omega-6-Öle aus eurer Ernährung zu verbannen. Allen Hörern, die weitere Informationen zu diesem Thema wünschen, empfehle ich die Vorträge auf YouTube von Dr. Chris Knoppe, einem amerikanischen Augenarzt, der hier im Detail auf die Probleme von Omega-6-Fetten eingeht. Buddha sagte zu diesem Thema einmal: Der Geist ist alles. Was du denkst, wirst du. Gesundheit beginnt mit einem positiven Geist. Hat dir der Podcast gefallen? Danke, dass du Buddha-Blog hörst. Ist dir aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass du nicht mit Konsumbotschaften überhäuft wirst? Bitte hinterlasse mir als Ausgleich dafür eine Bewertung bei Google oder Apple Podcasts. Gerade die großen Podcast-Anbieter gehen danach, wie viel Rezessionen und Bewertungen eine Show bekommen hat. Gerade wenn sich viele Menschen positiv über einen Podcast äußern, dann steigt er im Ranking und wird so anderen Menschen schneller zugänglich gemacht. Außerdem möchte ich euch darauf hinweisen, dass am Sonntag, den 1. Oktober, um 17 Uhr eine sogenannte offene Stunde bei Zoom von mir stattfinden wird, zu der ich euch alle ganz herzlich einlade. Gerne würde ich euch, meine Hörer, etwas besser kennenlernen und euch auch fragen, welche Themen für euch wichtig sind und welche Wünsche ihr äußert. So kann ich für euch einen deutlich höheren Mehrwert liefern und die Show deutlich verbessern. Auf shaolin-rainer.de findet ihr den Einladungslink für Zoom am 1. Oktober um 17 Uhr. Ich freue mich auf euch. Bis dahin habt eine schöne Woche und tausend Dank.